von Denkstrukturen von vorindustriellen Völkern am Beispiel der Buchung von Alexander Luria. Und da hatte ich Ihnen ja so einige Beispiele gezeigt, wie das Verständnis von syllogistischen Schlussfolgerungen und von Verallgemeinerungen. Ich habe noch mal ein paar plastische Beispiele, die das veranschaulichen und verdeutlichen sollen. Und da bringe ich Ihnen jetzt nochmal ein Beispiel über das Verständnis von Verallgemeinerung. Da werden also Wortgruppen, Wörter vorgelegt und es wird nach dem Zusammenhang dieser Begrifflichkeiten gefragt. Also Trinkglas, Topf, Brille, Flasche. Und was passt nun dazu, was passt nicht in diese Gruppe? Und man sieht, die Antwort des Probanden ist von einer praktischen Natur bestimmt. Das heißt, er fragt sich ganz einfach, wie man ganz konkret mit diesen Objekten umgehen kann. Er kommt nicht auf eine kategoriale Klassifikation, die für uns eigentlich spontan gegeben und angebracht wäre. Auch dann nicht, wenn man ihm im Grunde die kategoriale Klassifikation als naheliegend und vernünftig offeriert. Kann man sagen, dass die Brille nicht dazu passt? Und er sagt, nein, sie ist doch auch ein nützliches Ding. Jetzt wird sogar noch deutlicher vom Versuchsleiter angemahnt, dass drei dieser Objekte in die Kategorie Geschirr gehören und dass damit natürlich automatisch ein Klassifikationsgesichtspunkt in den Vordergrund rückt, zu dem die Brille dann nicht passen würde. Aber er sagt ganz anders, die Flasche gehört nicht hierher. Sie ist schädlich. Aber kann man denn die drei mit dem Wort Geschirr bezeichnen, sagt er. In der Flasche ist Wodka und Wodka ist schädlich, also möchte ich sie nicht nehmen. Aber wenn Sie wollen, die Brille ist doch auch nötig. Wenn etwas zuzubereiten ist, muss man sehen. Aber die Brille kann man doch nicht als Geschirr bezeichnen und so weiter. Und er versteht nicht den Ausdruck, das Wort Geschirr als ein Begriff. Das heißt, er versteht auch Wörter anders als wir. Er versteht nämlich Wörter nicht als definierte Begriffe mit einer klaren Begriffsgrenze. Das Wortverständnis von Analphabeten ist von anderer Natur als das Wortverständnis von schulgebildeten, begrifflich operierenden Menschen, die Wörter als Begriffe verstehen. Er versteht die Wörter als, man möchte sagen, als Handwerkzeuge, die man nutzen kann, um sich im praktischen Leben zurechtzufinden. Deswegen haben die Versuchsinterpreten auch immer darauf hingewiesen, dass Menschen dieser Kulturstufe dazu neigen, ihr Denken zu verwenden, um nur im Alltag nützliche Gruppierungen vornehmen zu können, aber keine begrifflichen Operationen vornehmen. Das heißt, selbst wenn man ihm die Klassifikation, die logische Klassifikation nahelegt, verweigert er immer noch, sie anzunehmen. Zunächst mal hätte man ja sagen können, naja, warum nicht? Diese Antwort zunächst mal ist ja in sich plausibel und man weiß ja noch gar nicht, ob diese Antwort einen anderen Hintergrund, eine andere Ursache hat als eine zufällige, die eben daraus zu erklären wäre, dass dieser Mensch nun mal ganz einfach nach nützlichen Gesichtspunkten vorgeht. Nicht? Das ist doch zunächst mal ganz naheliegend. Aber die weiteren Fragen zeigen ja, dass auch die erste Antwort schon nicht als ein zufälliges Ergebnis zu verstehen ist, sondern als ein Ergebnis, das aus einer bestimmten Denkweise, aus einer bestimmten Denkstruktur hervorgeht und ein Kennzeichen eben dieser anschaulichen Denkweise ist. Es handelt sich tatsächlich um eine konkret anschauliche Denkweise. Das ist keine abstrakt formallogische Denkweise, sondern eine bildliche Denkweise. Das ist ein typisches Kennzeichen des präoperationalen Denkens, dessen Charakteristika wir ja schon kennengelernt haben. Die Charakteristika des präoperationalen, elementaren Denkens ist es, bildlich zu sein, anschaulich zu sein, konkret zu sein und sich auf die sinnliche Wirklichkeit zu stützen. Aber diese sinnliche Wirklichkeit nicht nach logischen Kriterien zu zergliedern und eine abstrakte Ebene zu erreichen. Es ist ja, Sie sehen das ja, es handelt sich nicht um ein abstraktes Denken. Das ist kein abstraktes Denken. Woran kann man noch feststellen, dass es sich hierbei um ein präoperationales Denken im Sinne der Entwicklungspsychologie handelt? Offensichtlich übernimmt dieses Denken keine Klassifikation. Aber eine Klassifikation im Sinne einer logischen Gruppierung ist ja ein Kennzeichen, das haben wir ja kennengelernt, des operationalen Denkens. Operation heißt ja, ich übe auf die Wirklichkeit oder auf das Denken über die Wirklichkeit einen logischen Einfluss aus und zergliedere diese Wirklichkeit nach logischen Gesichtspunkten. Das ist ja eine Operation. Und diese Operation wird ja hier gewissermaßen verweigert. Sie wird also nicht etabliert. Es ist kein operationales Denken. Ein operationales Denken wäre eines, das Klassifikation vornimmt. Das heißt, die Objekte zu unterschiedlichen Klassen zuzuordnen und diese Klassen als solche auch zu erkennen. Das liegt ja hier nicht vor. Also selbst wenn man Ihnen das ganz klar dann sagt, es bleibt das bildliche, anschauliche Denken bestehen. Und das ist eben kein Einzelfall, sondern das ist das elementare präoperationale Denken, das wir eben bei Analphabeten rund um den Globus feststellen. Das ist also nicht ein Sonderfall aus Usbekistan, sondern das ist verallgemeinerbar. Man findet dieselben Untersuchungsergebnisse auch rund um den Globus bei Menschen dieser Kultur und Bildungsstufe. Da haben wir hier genau dasselbe. Hammer und Spaten sind füreinander nötig und der Holzscheit ist auch nötig. Warum wählte er diese drei aus, ist dann die Frage, und nahm das Holzscheit nicht dazu. Und er antwortet jetzt wieder ganz sinnlich konkret, wahrscheinlich hat er viel Holz. Das ist eine Antwort, die würden wir niemals geben in einem solchen Kontext. Wenn wir kein Holz haben, können wir überhaupt nichts machen. Jetzt kommt die kategoriale Aufforderung. Gut, aber Hammer, Säge und Spaten sind doch Werkzeuge. Ja, aber wenn wir Werkzeuge haben, dann brauchen wir Holz, ohne dass wir nichts bauen können. Also auch hier sehen wir wieder, das Wort Werkzeug wird nicht als Begriff verstanden, sondern es hat seine Bedeutung nur in einem praktischen, sinnlichen, anschaulichen Kontext. Für uns ist klar, dass wenn wir solche Wörter benutzen, sie immer gleichzeitig auch als Begriffe nutzen. Und hier wird das Wort gleichsam selbst nur als ein Werkzeug benutzt. Vorgelegt werden die Wörter Vogel, Gewehr, Dolch, Kugel. Die Schwalbe passt nicht dazu. Nein, das ist ein Gewehr. Wird mit einer Kugel geladet, tötet die Schwalbe und dann muss man sie mit dem Dolch aufsteigen, weil es anders nicht geht. Also auch diese Antwort ist ja aus unserer Sichtweise etwas merkwürdig. Aber sie überrascht uns zunächst und nimmt uns auch ein durch ihre praktische Seite und auch die praktische Fantasie, möchte ich mal sagen, nimmt sie uns zunächst mal ein. Also wir wissen nicht genau, warum antwortet der, also wenn wir ohne Vorwissen jetzt daran gehen würden, finden wir diese Antwort interessant, nicht? Also sie hat eine gewisse Faszination und legt eine gewisse konkrete Fantasie frei, die Dinge dann auf diese Art zu kombinieren. Aber wir verstehen jetzt zunächst mal nicht, warum er nicht eine klassifizierende Antwort gibt. Aber das hier ist doch eine Waffe und die Schwalbe, nein, sie ist keine Waffe. Heißt das, diese drei passen zusammen, aber die Schwalbe nicht? Und obwohl er jetzt mit der Nase auf das Problem gestoßen wird, verweigert er immer noch die klassifizierende Antwort und sagt, nein, der Vogel muss auch mit dabei sein, sonst ist nichts zum Abschießen da. Ja? Und so geht das fort. Jetzt haben wir hier mal eine Aufgabenstellung zu einem anderen Problem. Das nennt man logische Problemstellung. Das ist eine Aufgabe zum Thema logische Problemstellung. Es wird die Aufgabe gestellt, zum Dorf läuft man zu Fuß 30 Minuten, mit dem Fahrrad ist man 5-mal schneller. Wie lange braucht man mit dem Fahrrad? Antwort, 1 Minute. Wie haben Sie das herausbekommen? Wenn man schnell fährt, ist man in 1 Minute da. Er wiederholt die Aufgabe. Sie sagten, jemand geht zu Fuß zu deinem Dorf. Wie lange braucht er ein Fahrrad? Es wird ihm die Aufgabe nochmal wiederholt. Also auch hier stellt man natürlich fest, die Antwort 1 Minute erfolgt natürlich ganz spontan. Ja, dem liegt natürlich kein vorheriges Überlegen, kein vorheriges Nachdenken zugrunde. Das ist eine spontane Antwort. Jetzt wird ja auch noch gefragt, wie auf diese Antwort eigentlich gekommen ist. Und man merkt sofort, er fängt an zu fabulieren. Das ist, nennt man ein Fabulieren. Das ist keine konkrete Beschreibung, wie er dieses Ergebnis erzeugt hat. Und dann stellt man fest, dass als er die Aufgabe wiederholt, er die Aussage gar nicht verstanden hat. Er hat die Aufgabe nicht als eine Problemstellung verstanden, sondern als eine Beschreibung. Das heißt, er hat die ganzen Sätze völlig anders verstanden, als wir die verstehen würden, sondern als eine Beschreibung. Auch hier sieht man, die Erklärung kann nur sein, die Wörter werden nicht als Begriffe verstanden und die Sätze in ihrer Reihenfolge aufeinander werden nicht in einer operationalen, das heißt beziehentlichen Weise aufeinander verstanden und bezogen, sondern als konkrete Beschreibung werden sie gewissermaßen verformt und an das elementare kindliche Denken assimiliert. Man braucht etwa 1 Minute, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Die Bedingungen werden erneut wiederholt. Und jetzt sagt er auf einmal, ich sage nicht 1 Minute. Wenn man schneller läuft, schafft man es mit Fahren erst recht in 1 Minute. Wenn ein Mensch 30 Minuten läuft und ein Fahrrad 5-mal schneller ist, wieso braucht es dann 1 Minute? Ich habe nicht gesehen, wie einer fährt. Ich stelle es mir so vor, dass man es in 1 Minute schaffen kann. Versuchen Sie es ausrechnen. Wenn ich rechnen soll, dann kriege ich raus, vielleicht 1 Minute, vielleicht 1,5 Minute. Jetzt werden der Person 30 Knöpfe gegeben mit dem Hinweis, sie einfach zu nutzen für das Lösen der Aufgabe. Und so weiter und so fort. Nicht? Also so setzt sich das fort und man kann erkennen, es liegt eben nicht das vor, was wir kennengelernt haben als konkrete Operation. Das ist nicht die Phase der konkreten Operation und schon gar nicht die Phase der formalen Operation, sondern es ist ein präoperationales Denken. Sie erinnern sich an das Beispiel mit den Syllogismen. Das Beispiel mit den Syllogismen ist ein Experiment zur Feststellung formal-operationalen, formal-logischen Denkens. Diese Beispiele waren keine Experimente zur Feststellung formal-operationalen Denkens, sondern zur Feststellung konkret, also überhaupt operationalen Denkens. Wo ist der Unterschied? Nicht? Hier handelt es sich um Fragestellungen nach Klassifikationen, nach elementaren Klassifikationen. Und die anderen Fragen waren Fragen zu logischem Denken als solchem. Was muss passieren, damit Menschen diese Phase, diese Stufe der Operation erreichen? Insbesondere die Phase der formalen Operation. Was steckt an Hintergründen, um dieses Problem, dieses Phänomen erklären zu können? Vor 100 Jahren, oder ich würde sagen bis vor 50 Jahren, und in weiten Kreisen, in ganz weiten Kreisen, übrigens auch in der Wissenschaft, vor allem in der Psychologie, wird das natürlich vordergründig erklärt mit Rassismus. Die sagen dann ganz einfach, ja, diese Völker, die sind aus rassischen Gründen, aus biologischen Gründen nicht befähigt, logisch zu denken. Das ist eine rassistische Denkweise, die vor 100 Jahren absolut Standard war, ich würde sagen, bis vor 50 Jahren beherrschend war und die natürlich auch heute noch in weiten Kreisen der Psychologie eine große Rolle spielt und vor allen Dingen natürlich in der Bevölkerung. Die Bevölkerung sind ja alle rassistisch. Ein rassistisches Denken in der Bevölkerung ist ja rund um den Globus absolut verbreitet. Wir werden aber zeigen, und man kann zeigen, dass diese rassistische Erklärung sachlich falsch ist. Man kann sie widerlegen. Aber es ist eben auch deswegen wichtig, sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen und die Ursachen dieses Phänomens richtig zu begründen, weil der Rassismus ja auch eine Gefahr darstellt. Für die Zivilisation ist ja rassistisches Denken, für das Zusammenleben der Menschen, für Humanismus ist der Rassismus ja eine Gefahr. Die Soziologie hat natürlich überhaupt nicht mehr die Kompetenz, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, weil sie überhaupt nicht die theoretischen Fähigkeiten hat und das theoretische Instrumentarium, um so etwas zu untersuchen. Deswegen mache ich ja diese Untersuchungen, um der armseligen Soziologie zu verhelfen, diese theoretischen Instrumente und Begrifflichkeiten zu entwickeln, Anschluss an diese empirischen Untersuchungen zu finden, um auch in dieser wichtigen Frage Stellung beziehen zu können. Denn man kann nachweisen, dass die rassistisch-biologische Erklärung falsch ist. Und das wollen wir genau heute machen. Wie kann man das nachweisen, dass die rassistische Erklärung falsch ist? Ganz einfach. Man kann die Ursachen dieser Denkweise erklären. Es ist nämlich vor allen Dingen eine mindestens dreijährige Schulbildung modernen Typs erforderlich, um die formalen Operationen etablieren zu können. Das heißt, es sind bestimmte Kulturtechniken, bestimmte Schulungen erforderlich, um diesen Menschen aus der konkreten in die operationale Denkweise zu verhelfen. Und diese Korrelation von Bildung und Kultur einerseits und Denktechnik andererseits gilt global und universal, das heißt bezogen auf jede Population und jede Ethnie. Anders ausgedrückt, Menschen, die nicht in einer modernen Kultur und in einem modernen Bildungssystem aufwachsen, haben immer diese Denkweise. Ganz egal, ob es sich dabei um Afrikaner handelt, um Inder, um Europäer, Indianer oder australische Ureinwohner. Menschen, die nicht in einer modernen Kultur aufwachsen, denken genauso wie dieser Usbeke aus dem Ferganatal aus den 30er Jahren. Denken alle so. Das heißt, der europäische Bauer vor 150 oder 200 Jahren, der nicht in Genuss eines Bildungssystems gekommen ist, der hat genau so gedacht. Die Russen vor 100 Jahren, die nicht in den Genuss der Schulbildung gekommen sind, die haben genau so gedacht. Die indische Landbevölkerung heute, die nicht in den Genuss der Schulbildung kommt, denkt auch so. Ein Großteil der Afrikaner, die nicht in diesen Genuss kommen, denken auch in diesen Kategorien. Und daran kann man feststellen, dass die rassistische biologische Erklärung sachlich falsch ist. Weil es ja ganz egal ist, welche Population, welche Ethnie, welcher rassische Hintergrund vorliegt, diese defizitäre, bildlich konkrete, elementare Denkweise ist ein Charakteristikum eines jeden Menschen, der in einer vorindustriellen, vormodernen, analphabetischen Gesellschaft lebt. Das ist ein Kennzeichen einer agrarischen, vorindustriellen, vormodernen Lebensweise. Und dann bleibt das Denken in diesem kindlich elementaren Niveau stecken. besser gesagt, es entwickelt sich nicht über dieses elementar kindliche Niveau hinaus. Kommt jedoch ein Mensch in den Genuss moderner Kultur-Lebensumstände, dann entwickelt sich sein Denken aus dieser elementar konkreten Denkweise heraus und er hat die Fähigkeit, die Operation zu entwickeln. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Wann muss ein Mensch in den Genuss moderner Kultureinrichtungen kommen, um noch die Möglichkeit haben, operationales Denken zu entwickeln? Da muss man unterscheiden. Natürlich, ein 30 Jahre oder 35 Jahre alter Mensch, der noch in den Genuss einer mindestens dreijährigen modernen Schulbildung kommt, der schafft es wohl, einfache operationale Denktechniken, wie zum Beispiel, hier vorne ist noch Platz, einfache operationale Denktechniken wie Syllogismen zu lernen. Ja? Der kann noch sich ein bisschen eingewöhnen, der kann noch akkulturiert werden, der kann auch bestimmte Denktechniken erlernen. Es gibt aber eine Grenze. Das heißt, er wird die Operation nie so gut entwickeln können, wie jemand, der in der Kindheit damit konfrontiert wurde. Ne, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Da ist was dran. Ne, die Wahrheit liegt in etwa in der Mitte. Also man kann nicht sagen, dass ein 30-jähriger Mensch oder ein 40-jähriger Mensch überhaupt nicht mehr aus diesem kindlich elementaren Denken herauskommt. Das kann man mit den Experimenten und den Untersuchungen widerlegen. Es gibt Möglichkeiten, also hier gewissermaßen der intellektuellen Nachrüstung. Ne? Es gibt diese Möglichkeit. Aber können Sie sich auch vorstellen, erstens, dass solche Nachrüstungen unheimlich beschwerlich sind, sehr viel mehr Zeit benötigen und dass eben hier nicht mehr zu erwarten ist, dass das operationale Denken zu einer unglaublichen Beweglichkeit geführt und entwickelt werden kann, sondern man kommt zwar noch weiter, man schafft das noch, aber nicht bis zu einem wirklich exzellenten Niveau. Also je früher der Kontakt mit operationalen Denkweisen stattfindet, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Beherrschung operationaler Kompetenzen auch über ein bestimmtes Niveau entwickelt werden kann. Das sind eigentlich Befunde, die nicht nur diese Kulturvergleichsforschung empirisch aufgezeigt hat, sondern es ist natürlich auch ein Untersuchungsergebnis, das vollkommen in Übereinstimmung steht mit den Erkenntnissen der Neurologie, die ja auch eben festgestellt hat, die frühkindliche Entwicklung führt zu bestimmten Neuronenverschaltungen, die mehr oder weniger festgefügt sind. Lebt jemand in einer reichhaltigen und vielfältig strukturierten Umgebung, wächst in einer solchen Umgebung auf, dann hat das Gehirn ganz einfach ganz andere Möglichkeiten, sich zu entwickeln, als wenn in einer frühen Kindheit man in einer wenig reichhaltigen, wenig strukturierten Umgebung aufgewachsen ist. Dann ist das Entwicklungsfenster, um Strukturen aufbauen zu können, beengt und begrenzt. Das können Sie zum Beispiel feststellen am Erlernen von Fremdsprachen. Wenn jemand als Kind zweisprachig aufgewachsen ist, ist es für ihn relativ leicht, noch viele zusätzliche Sprachen zu erlernen. Wer hingegen so wie wir erst eine zweite Sprache im Alter von 10 Jahren erlernt, der hat natürlich Schwierigkeiten, diese fremden Sprachen noch zu erlernen wie eine zweite Muttersprache. Also der kriegt zum Beispiel nie die Aussprache richtig hin und so weiter und so fort. Und das gilt im Grunde für alle geistigen Fähigkeiten. Also wer eben mit dem operationalen Denken erst im 3. oder 4. Lebensjahrzehnt bekannt wird und vertraut wird, der kann dieses operationale Denken nicht mehr zu einer Meisterschaft entwickeln, wie jemand, der eben schon ab dem 6. Lebensjahr mit künstlichen Denktechniken in der Schule in Bekanntschaft kommt. Das ist der Grund, warum Schulbildung bei erwachsenen Analphabeten in der Regel eben nur dazu führt, dass sie wirklich auch nur die elementaren Techniken des Lesens, Schreibens und Rechnens erlernen können, aber nichts darüber hinaus. Und so war ja auch die Volksschulbildung, nicht, bis vor 100, 150 Jahren. Die Menschen haben eben über diese ganz elementaren Techniken hinaus nichts gelernt. Also sie konnten eben ihren Namen schreiben und die ganz einfachen arithmetischen Figuren. Das aber heißt, wenn wir uns jetzt der Natur dieses Phänomens nähern wollen, dass es eigentlich ein heimliches Curriculum gibt. Es gibt einen heimlichen Lehrplan, den nie ein Bildungsminister aufgestellt hat und den auch kein Schulmeister richtig kennt. Das heißt, man lernt in der Schule viel mehr, als man glaubt. Man lernt in der Schule eben nicht nur Wissen, sondern man lernt Denken. Besser gesagt, die Denkstrukturen in der Schule verändern sich. Sie werden eingeübt, ausgeübt, sie werden gebildet und formiert. Das operationelle Denken ist gewissermaßen im Wesentlichen auch eine Konsequenz der Schulbildung. Aber nicht, weil die Operationen als Wissen gelernt wird. Es handelt sich nicht um das Erlernen von Wissen, sondern bei der Aufnahme und bei der Verarbeitung des Wissens, des Schulwissens, bilden sich gleichzeitig operationelle Denkstrukturen, die im Curriculum überhaupt nicht stehen. Deswegen nennt man das heimlicher Lehrplan, den keiner kennt. Das Denken wird beweglicher, das Denken wird abstrakter, das Denken wird logischer, das Denken wird kombinatorischer, es wird experimenteller, es wird induktiver, es wird deduktiver und es wird hypothetischer. Das heißt, das Denken befreit sich von einer provinziellen Enge, es befreit sich von einem spontanen Zugriff, es befreit sich von einer intuitiven Vorgehensweise und wird reflexiv, beweglich. Es erfasst einen weiteren Horizont, es entwickelt die Fähigkeit, viele Aspekte miteinander zu kombinieren und zu verrechnen und abzugleichen. Und diese Denkentwicklung ist die Denkentwicklung, die wir verstehen als eine Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen und Erwachsenen. Aber die Entwicklungspsychologie, die hier geglaubt hat, es handele sich im Wesentlichen um eine biologisch festgefügte Entwicklung, hat dabei einen Faktor unterschätzt, nämlich den Einfluss der Kultur auf die geistige Entwicklung des Kindes. Und da ist es nämlich so, wenn der Mensch in seiner kulturellen Umwelt nicht die Möglichkeit erhält, seine Denkfähigkeit zu entwickeln, sie gleichsam ständig zu üben, dann bleibt das Denken von Menschen auf der elementar kindlichen Stufe stehen. Und nur, wenn man die Möglichkeit hat, wie eben in der Schule, mittels artifizieller Aufgaben, die nicht aus dem praktischen Leben kommen, die nicht nur eine Verlängerung der praktischen Erfahrung sind, wie ja diese Beispiele gezeigt haben, hier haben die Menschen immer versucht, Aufgaben als praktische Situationen zu verstehen. Wenn der Mensch diese Möglichkeit erhält, mit artifiziellen Denktechniken umzugehen, dann entwickelt sich das operationale Denken. Andernfalls verbleibt es in den elementaren Schemata. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen Lernen von Wissen einerseits und geistiger Reifung andererseits. Und in der Schule lernen wir gleichzeitig mit dem Aufnehmen von Inhalten unsere geistigen Denktechniken reifen zu lassen. Das muss man aber unterscheiden. Jetzt ist die Schule keinesfalls die einzige kulturelle Institution, die zum operationalen Denken anregt. Sondern es gibt natürlich auch andere kulturelle Einflüsse, zum Beispiel ökologische Einflüsse. Die ökologischen Einflüsse machen sich aber nur geltend bei der Ausbildung der konkreten Operationen, nicht bei der Ausbildung der formalen Operationen. Das muss man verdeutlichen und dabei kann ich an Beispiele erinnern, die wir schon gehört haben. Denken Sie an das Beispiel mit den mexikanischen Töpfern. Ja, die Töpferkultur, die anregt zur Etablierung der konkreten Operationen im Bereich des Verständnisses von Volumen und Mengen. Hier haben wir ja nicht die Kultureinrichtung Schule, die zur Etablierung der konkreten Operationen geführt hat, sondern ganz einfach der praktische, handwerkliche Umgang mit dem Töpfergewerbe. Und dieser praktische Umgang mit dem Töpfergewerbe hat ausgereicht, um in dieser Dorfkultur die konkreten Operationen sich entwickeln zu lassen. Und Beispiele für diese Zusammenhänge von ökologischen Strukturen einerseits und kognitiven Strukturen andererseits auf der Ebene der konkreten Operationen gibt es viele. Und solche Beispiele hatte ich Ihnen ja auch schon genannt. Also das Beispiel, wo die Eskimo mit Raumstrukturen besser umgehen können, das heißt die konkreten Operationen im Bereich von räumlichen Gegebenheiten entwickeln, was ganz einfach zu tun hat mit der Natur, in der sie sich aufhalten. Oder das Beispiel, wo westafrikanische Kulturen die konkreten Operationen entwickelt haben, weil sie im Textilhandwerk tätig sind. Aber dann eben auch nur bezogen auf Inhalte, die zu tun haben mit dem Textilhandwerk. Und daran kann man erkennen, dass auch unterhalb der Ebene der Schulbildung ökologische Anreize in unterschiedlicher Weise gegeben sind, die zur Etablierung der konkreten Operationen anregen. Und das erklärt ja, warum auch vorindustrielle Kulturen in bestimmten Teilbereichen des Weltverständnisses konkrete Operationen entwickeln. Das erklärt, weshalb wir ja schon verschiedentlich kennengelernt haben, dass in vorindustriellen Kulturen ein bestimmter Bevölkerungsanteil in bestimmten Bereichen die konkreten Operationen entwickelt und in anderen Bereichen nicht. Warum in einer bestimmten Kultur 10, 20, 50, 70% die konkreten Operationen in bestimmten Bereichen entwickeln und ein anderer Bevölkerungsteil dies nicht tut. Das heißt, konkrete Operationen gibt es zumindest teilweise eben auch schon auf der Stufe vorindustrieller Gesellschaften. Wir können uns jetzt vorstellen, dass beispielsweise in agrarischen Zivilisationen, wie beispielsweise dem Römischen Kaiserreich, die Menschen die konkreten Operationen etwas besser beherrscht haben als zum Beispiel reine Jäger- und Sammlervölker aus der Altsteinzeit. Die formalen Operationen hingegen können sich nicht entwickeln ohne moderne Bildungssysteme. Die formalen Operationen können sich nicht bilden ohne Kontakt mit modernen Kultureinrichtungen. Das heißt im Klartext, wir können davon ausgehen, dass mindestens bis 1850 herum der größte Teil der europäischen Bevölkerung noch im präformalen Bereich etabliert war. Und das heißt weiter, da wir etwa vor 100 Jahren in Deutschland eine komplette Volksschulbildung hatten, dass wir da die ersten zögerlichen Anfänge des formal-operationalen Denkens in der Kultur finden können. Und dass wir das ganze 20. Jahrhundert verstehen können als eine Weiterentwicklung der formalen Operationen. Das ganze 20. Jahrhundert besteht darin, dass von Generation zu Generation die Menschen immer stärker das operationale Denken entwickelt haben. Und das steht in Übereinstimmung mit Erkenntnissen der psychometrischen Intelligenzforschung, der zufolge wir seit über 100 Jahren von Generation zu Generation einen Anstieg des IQ haben. Die Intelligenzforscher sind ja gezwungen, von Generation zu Generation die Intelligenztests neu zu eichen, um immer auf den Mittelwert von 100 zu kommen. Und das müssen sie deswegen, weil eben die Aufgaben von Generation zu Generation besser beantwortet werden, weil eben in den letzten 100 Jahren jede Generation gegenüber der vorherigen Generation sich als fähiger erwiesen hat. Da aber, wenn ich eine Population messen will, ich gezwungen bin, von einem Mittelwert von 100 ausgehen zu müssen, müssen eben die Tests neu geeicht werden. Und das führt zu dem Ergebnis, dass die heute 5% derjenigen, die am schlechtesten abschneiden, vor 100 Jahren zu denen gehört haben, die am besten abgeschnitten haben. Das heißt, es handelt sich dabei um ganz erhebliche Veränderungen. Es handelt sich dabei um Fortschritte im Bereich mehrerer Standardabweichungen. Ja, das ist eine interessante Frage nach dem Verlust von Fähigkeiten. Also zunächst mal fällt das auf, sinnliche Fähigkeiten gehen verloren. Also zum Beispiel können Naturvölker oder vorindustrielle Völker oft besser wahrnehmen, heißt besser sehen, besser hören, besser riechen, besser schmecken. Das ist auch nicht eine Folge rassischer, biologischer Differenzen, sondern eine Folge kultureller, besser gesagt ökologischer Anforderungen. Wer in einer Umwelt überlebt, überleben muss, überleben will, in der Raubtiere eine Rolle spielen, dessen Gehör und dessen Gesichtssinn entwickelt sich besser. Das ist in der Tat so, dass Naturvölker aus ökologischen Gründen diese Fähigkeiten besser entwickelt haben als wir. Erinnern sich am 26.12. Bei dieser Tsunami-Katastrophe an die Meldungen aus den Medien, dass nicht nur die wilden Tiere sich alle rechtzeitig vom Strand entfernt haben, also es ist so gut wie keine tote Schlange gefunden worden. Die Elefanten haben sich von den Ketten losgerissen oder haben die Wärter abgeworfen und sind in die Berge geflüchtet, rechtzeitig vorher. Das haben sie vielleicht im Fernsehen mitbekommen oder in der Zeitung gelesen. Die Tiere haben sich alle verabschiedet, die sind nicht umgekommen, während die Menschen eben in den Fluten ertrunken sind. Und, was hörte man? Auch die Naturvölker haben sich verdrückt. Also man hatte ja erst befürchtet, dass auf den Andamaneninseln, dass die wohl alle umgekommen sein müssten, dass die alle ertrunken sein müssten. Und es stellte sich heraus, da ist niemand ertrunken. Die sind alle vor der Flutwelle geflüchtet, weil sie die wahrgenommen haben, weil sie die mit ihren Sinnen wahrgenommen haben. Während also kein europäischer Tourist und kein thailändischer Dorfbewohner das wahrgenommen hat. Daran kann man sehen, die Sinnesorgane von Naturvölkern sind weiterentwickelt als unsere Sinnesorgane. Das kann man auch an verschiedenen anderen Dingen feststellen, eben nicht nur an solchen. Also man kann das auch experimentell verifizieren. Das ist aber auch nicht eine Folge von Naturanlagen, sondern ergibt sich aus den ökologischen Lebensumständen. Wer eben nur überleben kann, wenn er den Tiger rechtzeitig hört oder sieht, der entwickelt auch diese Fähigkeiten. Und das ist übrigens hier auch unsere Kurzsichtigkeit, ist eine Folge der Kultur. Unter den Naturvölkern gibt es wenig kurzsichtige Menschen, weil die ihre Augen gewissermaßen einerseits schonen, andererseits entsprechend schulen. Das ist also auch eine Folge der Kultur. Die Erfindung der Brille im 13. Jahrhundert in Italien ist eine Folge der Kulturentwicklung, keine Folge einer technologischen Erfindung. Das heißt, die technologische Erfindung ist nur deswegen gekommen, weil sie jetzt kulturell erforderlich wurde, nicht umgekehrt. Das heißt, die psychometrische Intelligenzforschung zeigt genau dasselbe Ergebnis wie die Kognitionsforschung. Nämlich, je mehr die Gesellschaft modern wird, je moderner die Gesellschaft sich entwickelt, je mehr sie sich der Gegenwart nähert, je höher sich die Kultur und Zivilisation entwickelt, desto stärker wird das Denken der Menschen beweglich und operational, reflexiv, abstrakt und kombinatorisch. Das heißt im Grunde, die kognitive Evolution schreitet weiter voran unter unseren Augen und keiner merkt's. Das weiß fast keiner. Das ist auch in den Wissenschaften nur wenigen Experten bekannt. Soziologen schon mal gar nicht bekannt. Obwohl es doch eigentlich die Grundtatsache unserer Kulturentwicklung und unserer psychisch-kognitiven Entwicklung darstellt. In Südeuropa zum Beispiel wurde auf Sardinien oder in Spanien vor 30 Jahren noch in den ländlichen Regionen in der Regel kein formallogisches Denken festgestellt. Das heißt, auf Sardinien oder Korsika oder in den ländlichen Räumen Spaniens und Griechenlands hätten vor 30 Jahren noch die meisten diese Aufgaben mit den Syllogismen nicht bewältigt. In Entwicklungsregionen, also in den heutigen Entwicklungsländern, können sich ja mit dem Taschenrechner ausrechnen, wie viele schon das syllogistische Denken etabliert haben und wie viele nicht. Das heißt, ein großer Teil der Weltbevölkerung heute hat das formal-operationelle Denken noch nicht entwickelt, obwohl es uns erscheint, als wäre es ein Teil der menschlichen Natur und als wäre es uns angeboren. Noch René Descartes ist ja davon ausgegangen, dass diese Denkfähigkeiten schon im menschlichen Embryo vorhanden sind. Nicht nur bei der Geburt, schon vorher ist das alles in ihm ein Teil der menschlichen Natur und wird von Menschen beherrscht. Das war ja eine Vorstellung, die bei Descartes noch herrschend war und die sicherlich auch heute von einem Großteil der Sozial- und Geisteswissenschaftler akzeptiert und geglaubt wird. Und wir sehen jetzt, dem ist nicht so. Wie sieht das jetzt aus bei Philosophen und bei Wissenschaftlern des Mittelalters? Wie sieht das bei denen aus? Was glauben Sie? Haben die das formal operationelle Denken entwickelt? Ja oder nein? Das ist gar nicht leicht zu beantworten. Teilweise ja, teilweise nein. Man müsste von heutiger Sicht sagen, das werden wir aber noch in späteren Sitzungen genauer studieren, nur teilweise. Wenn der mittelalterliche Philosoph im Alter von 20 oder 25 Jahren mühsam die Grundlagen der aristotelischen Syllogistik erlernt und dann auch noch des Glaubens ist, hier eine unerreichte Spitze intellektueller Gelehrsamkeit erreicht zu haben, dann zeigt uns dieses Beispiel schon, dass wir die Frage nach dem Entwicklungsstand der formalen Operationen bei mittelalterlichen Philosophen und Wissenschaftlern vorsichtig bearbeiten und beantworten müssen. Denn er hat gerade einmal Grundstrukturen des logischen Denkens etabliert und glaubt auch noch, der Syllogismus würde ihn zu unerreichten Erkenntnissen führen. Und das ist genau das Denken des Adolescenten in unserer Kultur, der, wenn er gerade einmal das logische Denken etabliert hat, glaubt, er sei allen anderen unendlich überlegen. Denken Sie mal daran, Sie im Alter von 12 oder 14 Jahren, wo Sie gerade diese Denktechniken etabliert hatten, wie Sie sich auf einmal der Umgebung als geistig überlegen empfunden haben. Denken Sie mal daran, das ist eine Phase, die hat man großteils schon wieder vergessen und sie ist großteils schon wieder verschüttet worden. Das nennt man auch den adolescenten Egozentrismus. Das ist der Adolescente, Egozentrismus, der sich automatisch dann einstellt, wenn man gerade die formalen Operationen etabliert hat und glaubens ist, man hätte jetzt also eine bestimmte Fähigkeit, die andere nicht haben, nämlich auf geistiger Ebene mehrere Aspekte simultan vergleichen zu können. Und man glaubt dann noch, andere hätten das noch nicht drauf und auch die Erwachsenen würden immer nur die Dinge aus einer Sichtweise sehen. Das ist der adoleszente Egozentrismus. Das heißt, die Bildungselite der Aufklärung im 18. Jahrhundert hat das formallogische Denken als eine erste Bildungsgruppe stark etabliert. Und von dieser Bildungsgruppe, Bildungselite der Aufklärung, diffundiert dann gleichsam dieses formal-operationelle Denken und wird erst im 20. Jahrhundert zu einem Bestandteil der Volkskultur. Formal-operationelles Denken ist aber nicht auf einmal da. Es ist nicht mit einem Schlag und mit einem Sprung da, sondern es entwickelt sich in verschiedenen Substufen. Der Syllogismus, den wir jetzt ja kennengelernt haben, ist die erste Substufe bei der Etablierung des formallogischen Denkens. Wer das formallogische Denken etabliert hat, hat damit auch nicht das abstrakte logische Denken in all seinen Aspekten, in all seinen Bezügen, in all seinen Verästelungen und Differenzierungen etabliert, sondern das ist ja auch nur eine einfache, eben eine Substufe. Und von da aus wird das Denken immer beweglicher und flexibler. Das heißt, es gibt natürlich auch kompliziertere Tests zur Feststellung formal-operationalen Denkens, die noch nicht der beherrscht, der gerade einmal das syllogistische Denken beherrscht hat. Das heißt, wenn die Ausbildung des formal-operationalen Denkens in unserer Kultur etwa mit dem 12. Lebensjahr einsetzt, dann ist es nicht mit 14 vollkommen ausgebildet, sondern es entwickelt sich Jahre noch weiter. Es ist also ein ganz allmählicher Evolutionsprozess. Was bedeutet jetzt diese Art sozialwissenschaftlicher, geisteswissenschaftlicher Theoriebildung? Sie sagt ja erstens, der Mensch hat nicht in jeder Kultur von Natur aus die gleiche Fähigkeit des abstrakten logischen Denkens, sondern seine Fähigkeit, logisch und abstrakt zu denken, hängt von dem Kulturniveau ab, in der Kultur er aufwächst. Höher entwickelte Kulturen, Industriekulturen, provozieren die Menschen zu einer höheren Beweglichkeit, stärkeren Differenziertheit des Denkens. Einfache Kulturen verlangen von den Menschen nicht die Transzendenz eines elementar kindlichen Niveaus. Das könnte man nennen als kulturhistorische Entwicklungspsychologie oder, das ist schon lange bekannt natürlich in den Sozialwissenschaften und Psychologie, als Milieutheorie. So kannte man das schon in den 70er Jahren, natürlich dann in einer viel schwächeren theoretischen Ausprägung, als Milieutheorie. Die ganzen psychologischen Forschungen und Experimente, Untersuchungen des 20. Jahrhunderts haben ja immer wieder gezeigt, die Messung psychologischer Denkfertigkeiten hängt ab vom sozialen Milieu, in dem gemessen wird. Das ist immer gewesen, implizit oder explizit formuliert, bekannt als Milieutheorie. Vor dem Hintergrund der entwicklungspsychologischen Untersuchung oder auf der Messlatte, auf der Folie der Entwicklungspsychologie, könnte man das nennen kulturhistorische Entwicklungspsychologie. Diese Theorie, nenne ich jetzt mal einfach Kulturtheorie. Und die steht jetzt erstens im Gegensatz zum Rassismus. Man sollte den Rassismus nicht unterschätzen. Weder als theoretische Konzeption und schon gar nicht als implizite oder explizite Überzeugung in der Welt, in der Bevölkerung der Welt. Nicht? Japanische, indische, afrikanische, amerikanische Bevölkerungen haben in ihrem Denken, mehr untergründig als manifest, aber dennoch einen Rassismus. Das ist ein starkes rassistisches Denken, das wir natürlich überall finden. Die Kulturtheorie kann diesen Rassismus widerlegen, weil sie aufzeigen kann, dass einfache, elementare geistige Fähigkeiten nicht die Folge sind des Genpools, sondern die Folge des Einwirkens von Kulturen, von kulturellen Umständen auf Sozialisationsprozesse. Und dieser Zusammenhang von Kulturentwicklung und psychischen, geistigen Fertigkeiten ist in jeder Rasse, in jeder Ethnie, in jedem Volk, in jeder Kultur festzustellen. Damit ist der Rassismus im Wesentlichen widerlegt. Die Kulturtheorie richtet sich aber auch gegen den Universalismus. Unter Universalismus verstehe ich die Auffassung, dass jeder Mensch in jeder Kultur über die gleiche Fähigkeit verfügt, logisch und abstrakt, rational zu denken. Ich nenne das auch eine soziologische Vulgärauffassung. Das ist für mich die vulgärste Auffassung. Und diese Vulgärauffassung ist in der heutigen Soziologie durchaus vorherrschend. Das ist die Standardauffassung des Vulgärsoziologen. Wobei, Sie können sich ja vorstellen, dass aufgrund der Schwäche des formal-operationalen Denkens, auch heute, viele Wissenschaftler einmal diese Theorie haben und wenn sie im Seminar sitzen und halten eine Vorlesung, dann haben sie auf einmal diese Theorie. Wenn sie abends in eine Kneipe gehen, ja, sich einen antrinken, kommen auf einmal rassistische Parolen. Und am nächsten Tag im Seminar erzählen sie den Studenten dann wieder Theorien aus dem Universalismus. Das heißt, sie widersprechen sich fortlaufend selbst und haben immer gerade die Theorie im Kopf, die zu der Situation passt, in der sie sich gerade befinden. Verstehen Sie? Das ist ein widersprüchliches Denken. Und widersprüchliches Denken ist was? Immer die Folge der Schwäche formal-operationalen Denkens. Ja, das meine ich ganz im Ernst. Das formal-operationelle Denken ist ja nicht etwas Statisches, sondern etwas, was sich historisch und kulturell entwickelt, was sich also im Laufe des 20. Jahrhunderts langsam herausgebildet hat. Die Soziologen sind ja aber ein Teil dieser geistigen Entwicklung, ein Teil dieser Kulturentwicklung. Und Soziologen, deren formal-operationelles Denken auf einem bestimmten Stand ist, neigt eben dazu, widersprüchlich zu sein. Und deswegen, das meine ich jetzt ganz im Ernst, wenn die in Afrika im Urlaub sind, sind sie auf einmal abends beim Caipirinha trinken, Rassisten. Wenn sie wieder nach Hause fahren im Seminar, vertreten sie wieder die Theorie, was weiß ich, die Nutzentheorie oder so, da sind sie Universalisten. Das meine ich ganz im Ernst. Ein Fehler, der mir nie passieren würde. Dann haben wir als drittes die relativistische Auffassung. Was ist die relativistische Auffassung? Bitte? Das ist gewissermaßen die Auffassung, dass alle Menschen in jeder Kultur nicht nur die gleichen Voraussetzungen haben, das ist nicht gemeint, sondern tatsächlich den gleichen Entwicklungsstand formallogischen Denkens. Ja. Die Kulturtheorie sagt, dass der Entwicklungsstand des Geistes abhängt vom Entwicklungsstand der Kultur. Also angenommen, wir machen eine Skala. Dies hier ist die Kultur. Dann ist das hier die Psyche der Menschen. Und da gibt es Entsprechung. Das ist die Kulturtheorie. Beispiel hatten wir ja zum Erbrechen. Das formallogische Denken entwickelt sich in Abhängigkeit vom Kulturniveau. Eine hochentwickelte Kultur hat ein hochentwickeltes formal-operationales Denken. Eine einfache agrar- oder wildbeuterische Kultur verfügt nur über einen schwächeren Entwicklungsstand des Denkens, des Denkvermögens. Das ist die Kulturtheorie. Und die widerlegt sowohl den Rassismus, weil der Rassismus sagt ja, geistige Fähigkeiten sind die Folge des Genpools und jede Rasse hat eine nicht nur eine andere biologische Anlage, sondern gerade deswegen auch unterschiedliche geistige Fähigkeiten. Das sagt ja die rassistische Theorie. Der Universalismus hingegen sagt, alle Menschen, egal in welcher Kultur sie aufwachsen, haben die gleiche logische und abstrakte Denkweise. Das heißt, sie können alle die Syllogismen. Natürlich denkt die universalistische Theorie nicht über so konkrete Experimente nach wie den Syllogismus, sondern sie setzt das einfach voraus. Die empirische Forschung zeigt aber doch gerade, dass die syllogistische und logische Denkweise, die hypothetische und abstrakte Denkweise, nicht in jeder Kultur entwickelt ist, dass die Menschen eben nicht in jeder Kultur diese Denkfähigkeiten haben. Und damit ist der Universalismus einfach durch die empirische Forschung widerlegt. Sie ist falsch. Jetzt kommt als dritte Gruppe der Relativismus. Und der Relativismus sagt, es gibt so viele Kulturen und in jeder Kultur denken die Menschen anders. Und es gibt überhaupt keine Verbindung. Das heißt, der Relativismus steht in einem äußersten Gegensatz zum Universalismus. Während der Universalismus sagt, alle Menschen denken gleich, sagt der Relativismus, alle Menschen denken ganz unterschiedlich. Das heißt, die Menschen in jeder Kultur denken ganz anders als die Menschen einer x-beliebigen anderen Kultur. Verstehen Sie? Das ist der äußerste Gegensatz. Das sind vier Theorien, die beanspruchen, das Verhältnis von Mensch, Denken und Gesellschaft klären zu können. Sie widersprechen sich alle untereinander. Es ist aber nur diese Theorie empirisch richtig und die anderen drei Theorien sind einfach durch die empirischen Fakten zu widerlegen. Wobei wir auch hier wieder auf das merkwürdige Phänomen stoßen, dass nicht nur Autoren situations- und umgebungsabhängig einmal diese Theorie formulieren, dann diese Theorie, sondern es ist natürlich genauso häufig oder noch häufiger, dass Menschen zwischen Universalismus und Relativismus schwanken. Das heißt, ich würde sagen, 90% aller Soziologen und Ethnologen vertreten einmal diese Theorie und in einem anderen Kontext diese Theorie. Wobei in den Publikationen sogar auffällt, dass auf einer einzigen Seite ein Autor einmal diese Position vertritt und wenige Sätze später diese Position und gar nicht merkt, wie er sich dabei in einem Widerspruch verfängt. Das heißt, er sagt einmal, die Menschen denken alle gleich logisch und abstrakt und zwei Sätze weiter schreibt er dann, in jeder Kultur denken die Menschen ganz anders und das hat die empirische Forschung gesagt. Das sind zwei Auffassungen, die sich diametral widersprechen. Ist ja klar. Dazu noch eine Frage. Es können Sie sich ja vorstellen, dass alle Erfahrungen, die ein Mensch macht, seine Wahrnehmung und Erfassung der Wirklichkeit, also durch diese kognitiven Strukturen geprägt ist. Wer in präoperationalen Strukturen denkt, erlebt und erfährt die Wirklichkeit und die Erfahrungswelt ganz anders als jemand, der auf einem anderen Entwicklungsstand des Denkens ist. Nicht? Die ganze Wirklichkeit, die Erfahrungswelt, die wir aufnehmen, wird gefiltert durch die kognitiven Strukturen, die wir haben. Wenn jemand bestimmte kognitive Strukturen hat, elementare kindliche kognitive Strukturen hat, erlebt und erfährt er die Wirklichkeit ganz anders als jemand, der formal operationale Strukturen hat. hat. Das heißt, präoperationale Individuen leben natürlich in einer grundsätzlich anderen geistigen Welt. Das muss man jetzt in der Interaktion mit einem solchen Menschen gar nicht unbedingt merken. Nicht? Genauso merken ja Eltern nicht oder können Eltern nicht einschätzen, was sie eigentlich von den kindlichen Äußerungen, den kindlichen Reaktionen, von den kindlichen Verhaltensweisen zu halten haben, wie sie sie einschätzen sollen. Da finden sie auch wieder dieses Schwanken. Heute sagt die Mutter noch, ja, mein Sohn, der denkt genauso wie ich, der ist viel klüger als ich und so weiter. Und am nächsten Tag stellt sie fest, Kind antwortet ja in einer Weise, die sie gar nicht verstehen kann. Und dann sagt sie, ach ja, das Kind, der Geist ist eben noch unreif. Das heißt, die Eltern und Erzieher wissen ja selbst nicht, wie sie das Denken ihrer Kinder einschätzen sollen. Sind Kinder genauso intelligent wie Eltern, wissen nur weniger? Oder haben sie noch eine einfache kindliche Denkweise? Das ist ja ein Schwanken, das wir ja bei Erziehern und bei Eltern auch feststellen, obwohl die Eltern ja schließlich nicht nur 10, sondern 20 Jahre täglich mit ihren Kindern konfrontiert und mit ihnen bekannt sind. Trotzdem haben sie nicht die Fähigkeit, das kindliche Denken, die Natur des kindlichen Denkens richtig einzuschätzen. Jetzt können Sie sich ja denken, dass diese Problematik erst recht auftaucht bei Kulturkontakten. Wie kann ein Ethnograf, wie kann ein Missionar, wie kann ein Unternehmer wissen, wie das Denken des Menschen in einer fremden Kultur, die er aufsucht, einzuschätzen ist? Wie kann der Ethnologe das einschätzen? Da sehen Sie, da stoßen Sie auf genau dasselbe Problem. Aus dem täglichen Kontakt, aus der Interaktion, kann man eben nicht unmittelbar alle Kennzeichen entnehmen, um das Denkniveau, die Denkweise, die Denkstruktur des entsprechenden Menschen einschätzen zu können. Sie können sich ja vorstellen, dass ein Mensch, der nicht syllogistisches Denken beherrscht, das uns als angeboren und automatisch erscheint, natürlich in einer anderen geistigen Welt lebt und als wir und dass er die Erfahrung der Wirklichkeit anders interpretiert als wir. Jetzt sehen wir, endlich haben wir eine Theorie, die uns erklärt, das, was wir in den ersten 5 Sitzungen der Vorlesung kennengelernt haben, nämlich eine Theorie, die uns erschließt, warum die Menschen in den alten Kulturen magisch gedacht haben, warum sie animistisch gedacht haben, warum sie erkenntnisrealistische Traumkonzepte gehabt haben, warum sie tagsüber die Dinge weiterverfolgt haben, von denen sie nachts geträumt haben, dass sie also zwischen Traum und Wirklichkeit nicht in der Weise unterscheiden können wie wir, warum sie keine Zufalls- und Kausalkonzepte hatten wie wir. Dafür haben wir jetzt eine Theorie. Wir können nämlich dieses abweichende Weltbild, wir können diese divergierenden Verhaltensweisen, wir können diese unterschiedlichen Vorstellungssysteme und die Archaik der Religion und Magie nämlich aus diesen Denkweisen erklären. Das heißt, wir haben ja die Präoperationalität nicht nur als ein Phänomen aller Kinder, und zwar egal, in welcher kulturellen Umwelt sie leben. Die Präoperationalität ist ja etwas, was man findet bei Kindern in unserer Kultur. Und warum? Weil das menschliche Denken gar nicht anders kann, als sich zunächst präoperational zu strukturieren. Zweitens, die Kinder in einfachen Kulturen und bei Erwachsenen in einfachen Kulturen. Das ist doch der Witz. Und das erklärt was? Das erklärt, dass alle drei Gruppen magisch denken. Dass sie animistisch denken. dass sie finalistisch denken, also glauben, jedes Phänomen habe eine Geistursache und einen Sinn, eine Bedeutung. Dass sie erkenntnisrealistisch sind, also glauben, Traum und Wirklichkeit könnte man nicht richtig unterscheiden. Dass der Name Sonne von der Sonne kommt. Dass das Denken ein materieller Prozess ist. Dass sie zum Aberglauben neigen. Alle drei Gruppen, auch Kinder in unserer Kultur, glauben an Gespenster. Der Gespensterglaube. Und so weiter und so fort. Dass sie alle über eidetische Fähigkeiten verfügen. Und so weiter. Das heißt, das geistige Denken, die Weltbilder, die Vorstellungssysteme, die sozialen Verhaltensweisen, diese elementare Psyche, ist durch die Präoperationalität konstituiert. Nur der moderne Erwachsene entwickelt das formal operationale Denken zu einer gewissen Höhe. Das sind nur die Erwachsenen unserer Kultur oder die Jugendlichen und Erwachsenen unserer Kultur. Also besser gesagt, nicht in unserer Kultur, sondern in Industriegesellschaften. Ja? Ist ja nicht mehr nur unsere Kultur. Gibt es ja jetzt in China und in Singapur auch. Früher war es eben nur der Westen. Heute ist es in Istanbul genauso wie in Tokio. Oder wie in Singapur. Das ist eben nicht mehr nur westliche Kultur. Deswegen, weil das ja früher nur an die westliche Kultur gebunden war, haben natürlich auch die Europäer gedacht, dass es eine rassistische, also eine rassische, biologische Grundlage habe. Es ist ja gerade die Globalisierung der Industriekultur, die uns ja zeigt, dass die rassistische Theoriegrundlage eben falsch ist. Das ist ja dadurch gewissermaßen empirisch bewiesen, nicht? Und weil das formal operationelle Denken sich bei Adolescenten und Erwachsenen in Industriekulturen ausformt, haben wir keinen Zugang mehr zu diesen archaischen Vorstellungssystemen. Das ist die Kulturtheorie oder die kulturhistorische Entwicklungspsychologie oder wie ich das jetzt auch nenne, strukturgenetische Soziologie, eben Soziologie, die auf der mikrosoziologischen Handlungstheorie der Entwicklungspsychologie aufbaut. Und was ich jetzt hier über die Präoperationalität geschrieben habe, das betrifft ja nicht nur die Erwachsenen der Altsteinzeit, auch die Erwachsenen der frühen Jäger- und Sammlervölker, auch die Erwachsenen der bäuerlichen Dorfgesellschaften, auch die Erwachsenen der agrarischen Zivilisation. Bis ins 19. Jahrhundert hinein ist die Volksmentalität durch diese Strukturen beherrscht. Und in den Entwicklungsländern, großteils im ländlichen Raum, heute noch. Und das handelt sich dabei um eine geistige Evolution der Menschheit, die sich unter unseren Augen vollzieht. Jetzt können Sie verstehen, 99% aller Geisteswissenschaftler schreiben immer, ja, die Magie, die hat sich bei den Persern entwickelt. Von den Persern kamen die irgendwie zu den Griechen und Römern. Und wir im Mittelalter haben das von den Griechen und Römern übernommen. Wir im Mittelalter sind deswegen magisch, weil die magischen Lehren der Antike von den Schriftstellern zu uns rübergekommen sind. So schreiben 99% aller Geisteswissenschaftler. Das ist Unsinn. Das ist einfach Unsinn. Alle vorindustriellen Kulturen denken magisch. Und sie denken nicht deswegen magisch, weil einer das dem anderen weitererzählt. Sie denken nicht deswegen magisch, weil einer die Tradition an den Nächsten weiterreicht. Wenn das so wäre, müsste es ja im vorindustriellen Kulturbereich auch Kulturen gegeben haben, die keine Magie kennen. Wenn eine Kultur die Folge ist der Diffusion von Traditionen, da müsste es ja, sagen wir mal, zwischen dem Jahre 1000 und dem Jahre 1500 eine chinesische Kultur gegeben haben, die keine Magie kennt. oder eine persische Kultur, die zwischen dem 3. und dem 2. vorchristlichen Jahrtausend keine Magie kennt. Da müsste es eine Jäger- und Sammlergesellschaft geben, irgendwo auf der Erde, die keine Magie kennt. Da müsste es im europäischen Mittelalter Gelehrte gegeben haben, die keine Magie kannten. Da müsste es unter den australischen Ureinwohnern Stämme gegeben haben, die keine Magie kannten. Gibt es aber nicht. Die ganze vorindustrielle Welt ist magisch orientiert. Warum? Weil die Magie sich ableitet aus den kognitiven Strukturen von Menschen. Und Menschen in vorindustriellen Gesellschaften können gar nicht anders als präoperational denken. Weil sie das kapiert haben, haben sie mehr kapiert als 99% aller Geistes- und Sozialwissenschaftler. Was lernen wir jetzt daraus? Der moderne Mensch entwickelt sich fort.
Ja? Wenn das so ein klares Konzept ist, das man so einfach verstehen kann, aber vielleicht können Sie mal kurz erklären, was hätten denn 99% der Geisteswissen oder Sozialwissenschaften für einen Grund, das abzulehnen? Weil die können ja nicht eine Bewusstsein oder die Komplette. Das kann ja nicht sein.
Doch. Doch, das ist genau meine Meinung. Sie müssen das so verstehen. Das formal operationale Denken ist etwas, das sich im 20. Jahrhundert langsam herausbildet. Und es entwickelt sich stufenförmig von Generation zu Generation. Jemand, der im Jahre 1900 oder im Jahre 1920 geboren ist, hat einen deutlich niedrigeren IQ als jemand, der im Jahre 1960 geboren ist. Sie müssen sich das ähnlich vorstellen, wie, sagen wir mal, die Etablierung der mechanischen Philosophie. Für jeden von uns sind die Grundsätze der Mechanik völlig klar und völlig eindeutig. Wir können gar nicht anders, als die Natur durch die Brille der Mechanik zu sehen. Für einen Philosophen des 15. Jahrhunderts war das völlig ausgeschlossen. Er konnte nicht in diesen Kategorien denken, die für uns heute völlig selbstverständlich sind. Er hatte nicht die Möglichkeit dazu. Denken Sie an die Zeit vor Darwin. Für uns heute ist es völlig selbstverständlich, in den Kategorien von Darwin zu denken. Für einen Menschen des frühen 19. Jahrhunderts war das ein Abenteuer. Und genauso ist es mit solchen Überlegungen. Die Fakten liegen völlig klar auf der Hand. Trotzdem haben die Menschen nicht die geistige Fähigkeit, diese Fakten zusammenzubinden und in ihrer Kohärenz und ihrer Strukturiertheit zu erkennen, weil das formal operationelle Denken noch nicht diesen Entwicklungsstand hat. Das ist ähnlich zu verstehen wie die Zeit vor Kopernikus. Nicht? Also sich vorzustellen, dass das geozentrische Weltbild nicht richtig ist. Oder die Zeit vor Kepler. Bis zu Kepler hat man geglaubt, dass die Planeten ihre Wanderungen machen, weil sie selbst wie Pferde um eine Tribüne herumgaloppieren. Man hat die Grundsätze nicht verstanden, die für uns heute selbstverständlich ist. Man muss das genau in diesen Zusammenhängen sehen. Die Wissenschaftler haben noch nicht das Niveau, um diese einfachen Zusammenhänge in dieser Weise zusammenbinden, obwohl die Fakten ja seit 100 Jahren bekannt sind. Es ist ja nichts jetzt, die einzelnen Tatbestände, die einzelnen Fakten für sich sind ja nicht neueren Datums. Also ich verstehe das auch als eine geistige Evolution, die auch in den Wissenschaften Raum greift. Wie kann man jetzt im präoperationalen Bereich das Verhältnis bestimmen von kindlichen und erwachsenen Strukturen? Man kann ja nicht sagen, dass ein Indianerhäuptling oder Karl der Große oder ein mittelalterlicher Philosoph identisch ist mit einem 5- bis 10-jährigen Kind. Nicht? Ein 5-jähriges, 6-jähriges, 7-jähriges Kind ist etwas anderes als ein erwachsener Indianerhäuptling, obwohl er auch in magischen, animistischen Denkstrukturen operiert. Es muss also einen Unterschied geben. Die Gemeinsamkeiten, die kennen wir jetzt. Die Gemeinsamkeiten sind klar, aber es muss auch Unterschiede geben. Worin liegt dieser Unterschied? Wie kann man diesen Unterschied versuchen, theoretisch zu fassen? Ganz einfach. Der Indianerhäuptling denkt in diesen Strukturen jahrzehntelang. Das Kind hat aber diese Struktur gerade einmal entwickelt und hat keine Möglichkeit, viel Erfahrung in diesen Strukturen zu sammeln. Das heißt, Die Erwachsenen sammeln Erfahrung in diesen Denkstrukturen über Jahrzehnte. Sie reifen also im Rahmen dieser Strukturen. Sie verfügen über eine Vielzahl von Informationen und ihre Reifung erfolgt über Jahre und Jahrzehnte in präoperationalen, erkenntnisrealistischen Strukturen, während das Kind ja nur gerade einmal diese Struktur etabliert hatte und nur wenig Möglichkeiten hatte, Erfahrungen im Rahmen dieser Strukturen zu sammeln. Und diesen Unterschied zwischen kognitiver Strukturentwicklung und Sammlung von Erfahrungen kann man bezeichnen als den Unterschied von quantitativer und qualitativer Entwicklung. Die qualitative Entwicklung wird in der Entwicklungspsychologie bezeichnet als die Strukturentwicklung, also von der sensomotorischen über die präoperationale, konkret operationale zur formalen operationalen Phase. Das nennt man die qualitative Strukturentwicklung. Das ist eine qualitative Entwicklung, weil man denkt dann immer in neuen Strukturen, die sich neu herausgebildet haben, und diese Strukturen unterscheiden sich eben durch den Entwicklungsstand. Deswegen nennt man das qualitative Entwicklung. Die quantitative Entwicklung meint eben die Menge an Informationen, die Menge an Wissen, die Menge an Erfahrungen, die man aufgenommen und inkorporiert hat. Da gibt es also einen Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Entwicklung. Nicht? Der Indianerhäuptling denkt präoperational und hat von daher dasselbe qualitative Strukturniveau wie ein Achtjähriger. Aber er hat viel mehr Wissen, er hat viel mehr Erfahrung, er hat viel mehr Kompetenzen als ein Achtjähriger. Das heißt, er hat eine unterschiedliche quantitative Entwicklung. Und dieser Unterschied zwischen Strukturen einerseits, Wissen, Erfahrung, Reifung andererseits, ist genau der Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Entwicklung. Und so kann man auch erklären, warum natürlich Erwachsene in vorindustriellen Gesellschaften Dinge können, die Kinder ja nicht können. Sie bauen Brücken, sie bauen Häuser, sie bestellen Felder, ziehen Kinder groß, halten Reden, tun Dinge, die Kinder normalerweise nicht tun, nicht zu tun pflegen und auch gar nicht können. Obwohl sie in denselben Denkstrukturen, in denselben psychischen Strukturen denken und agieren wie Kinder. Und dieser Unterschied zwischen quantitativer und qualitativer Entwicklung erklärt den Unterschied zwischen Kind und vormodernen Erwachsenen und ist sozusagen das Missing Link, um die Kohärenz der Theorieanlage zu verstehen. Wir können jetzt die ganze Kulturgeschichte der Menschheit vor dem Hintergrund dieser Dinge verstehen. Beispielsweise die Rechtsgeschichte der Menschheit kann man so erklären. Kleine Kinder glauben, dass Brücken zusammenbrechen, wenn Apfeldiebe über diese Brücke herlaufen. Das nennt man auch die immanente Gerechtigkeit. Sie glauben also, dass die Brücke gleichsam weiß, wenn Apfeldiebe kommen, und die Brücke fällt auch noch absichtsvoll zusammen, um die Apfeldiebe zu strafen. Natürlich im Auftrag der Eltern, des Gottes, im Auftrag der Natur, die es nicht zulässt, dass Bösewichte davonkommen. Und das ist das elementare Denken aller Kinder, nennt man immanente Gerechtigkeit. Genauso haben die vorindustriellen Gesellschaften auch gedacht. Das sogenannte Gottesurteil des Mittelalters, das werden wir noch näher kennenlernen, beruht auf dieser Vorstellung der immanenten Gerechtigkeit. Also die alten Völker haben ihre Hand in heißes Wasser gesteckt und wenn die Hand verbrüht war, dann war der Beweis erbracht, dass die zugrunde gelegte Tat bewiesen war, das heißt, die Menschen waren schuldig. Das werden wir noch näher kennenlernen. Darauf beruht der Beweisprozess vorindustrieller Kulturen. Daran kann man sehen, wesentliche Institutionen der Menschheitsgeschichte, die Strafrechtsgeschichte, können wir mit dem Instrumentarium der Entwicklungspsychologie erklären. Das heißt, Institutionengeschichte kann entwicklungspsychologisch erklärt werden, Rechts- und Strafrechtsgeschichte kann entwicklungspsychologisch erklärt werden. Oder die alten Völker haben alle geglaubt, dass die wichtigsten Götter die Ahnengötter sind. Der Ahnenkult spielt in den alten Kulturen die wichtigste Rolle bei der Ausübung der Religion. Ahnenkult meint, die toten Eltern, Vorfahren und Großeltern, Urgroßeltern bestimmen aus dem Jenseits heraus die Geschicke der Lebenden. Das ist genau das Denken des Kindes. Denn die Kinder glauben auch in unserer Kultur bis zum 6. Lebensjahr, dass die Eltern die Welt im Griff haben. Dass die Eltern, die Älteren, über magische Fähigkeiten verfügen, die Dinge zugunsten des Kindes auszurichten. Daran kann man auch sehen, wesentliche Strukturen der Religion und der Religionsgeschichte können aus dem Instrumentarium der Entwicklungspsychologie erklärt werden. Anderes Beispiel. Die Erfolgshaftung. Die kleinen Kinder glauben, dass wenn man etwas Schlimmes getan hat, unabsichtlich, man trotzdem bestraft werden muss, weil man was Schlimmes getan hat. In der Strafrechtsgeschichte finden wir dasselbe Konzept auch. Man findet also die Vorstellung, dass man Tiere bestrafen muss, die unabsichtlich ein Problem erzeugt haben. Also zum Beispiel die Pferde, die bei der Entführung einer Jungfrau Unterstützung geleistet haben, die werden, werden hingerichtet. Oder Personen, die aus Versehen gefallen sind und dabei jemanden haben zu Tode kommen lassen, auch der wird bestraft, muss bestraft werden. Das ist auch das Denken, das wir bei Kindern finden. Umgekehrt ist auch klar, dass die Errungenschaften der modernen Zivilisation, die Errungenschaften der modernen Kultur erklärt werden können aus einem geistigen Voranschreiten. Das heißt, die Etablierung der formalen Operationen ist die Wurzel vieler Einrichtungen und der Grundstrukturen der modernen Gesellschaft. Zum Beispiel eben die Etablierung des Schuldstrafrechts, die Vorstellung, dass nur der bestraft werden soll, der auch wirklich absichtlich eine Strafe begangen hat, wo dann kein Zufall und keine Umstände für die Person, die da verurteilt werden soll oder deren Prozess anhängig ist, nichts kann. Die Religionsgeschichte auch, nicht, dass wir den Ahnenkult in den religiösen Vorstellungen des 20. Jahrhunderts in den Industriegesellschaften nicht mehr finden, ist eben auch Folge eines solchen Voranschreitens.
Aber es gibt in den modernen Gesellschaften trotzdem noch den Glauben an Gott. Das wäre eigentlich ein Widerspruch.
Nicht ganz. Das formal wir haben ja einen Säkularisierungs- und Entzauberungsprozess, der ja darin besteht, dass in der modernen Gesellschaft die Religion nicht mehr die Rolle spielt, wie in den alten Kulturen. Die modernen Menschen haben Vorstellungen von Gott, wenn sie das überhaupt haben. Also die Umfragen zeigen ja, 10 oder 20% der Menschen halten die Religion für wichtig, 50% glauben noch, dass es einen Gott gibt. 40 oder 50% glauben an ein Weiterleben nach dem Tode, glauben, dass sie in den Himmel kommen, nur noch 20% oder 10% glauben an die Hölle und so weiter. Das sind ja die religiösen Zustände in unserer Gesellschaft, die muss man dann nochmal in Verbindung bringen mit den empirischen Umfragen zur Häufigkeit des Besuchs der Kirche und so weiter und so fort. was kann man noch mit dem Weihnachtsfest geistig verbinden und so weiter und so fort.
Aber eigentlich müsste man auch dann die Menschen sagen, dass sie dann halt diese geistige Entwicklung nicht so erreicht haben, wie man wirklich an Gott glaubt.
Können Sie so sehen, ja. Also entscheidend ist. Ja, sicher. Es nimmt ab, aber natürlich gibt es sie, ja klar. Nicht? Aber die Frage ist ja das Vergleichsverhältnis, nämlich die Situation in den archaischen und vorindustriellen Kulturen. Und in den archaischen und vorindustriellen Kulturen werden eben die toten Vorfahren als Götter verehrt. Nicht? Die Familienoberhäupter, die gestorben sind, die Großeltern, sind die Götter, die aus dem Jenseits heraus das Leben bestimmen und beherrschen. Und der Hochgottglaube, der Glaube an einen abstrakten Gott, ist ja auch schon eine geistige Weiterentwicklung. Der moderne religiöse Mensch oder der religiöse Mensch des 19. und 20. Jahrhunderts hat ja einen abstrakten Gottesbegriff. Der glaubt ja nicht, dass die toten Eltern und Vorfahren die Götter sind, sondern der hat ja einen höher entwickelten Gottesbegriff und eine höher entwickelte Religion, weil sie ja abstrakter Natur ist und nicht dieses kindliche Bild zum Ausdruck bringt. Das würde ich schon als eine Fortentwicklung des Denkens betrachten wollen. Das heißt, das formal operationelle Denken ist nicht von vornherein einfach durch Agnostizismus oder Entzauberung bestimmt, sondern es durchläuft ja auch bestimmte Phasen. So, dann bis zur nächsten Woche, dann werden wir wieder uns mit dem Weltbild beschäftigen.